Endlich, das Sommerloch ist vorbei und der ewige Ampelstreit geht in die 26. Runde. Und das, obwohl alle drei Gegner ungefähr schon seit Runde 8 stehen, K.O. sind. Die Ampel ist wie Störtebecker, der auch noch ein paar Meter lief, als der Kopf schon längst ab war, nur dass er ihn sich nicht selber abgerissen hat. Was übrigens auch nicht abreißt, sind die schlechten Nachrichten für die Ampel. Nach zum Teil desaströsen Landtagswahlergebnissen ging es nun zu allem Überfluss auch noch im Bundestag wieder los, und zwar direkt mit den Haushaltsberatungen und dem heiklen Thema Migration. Wie die Gemengelage in der Koalition aktuell ist, das verraten geheime Protokolle, die mir exklusiv zugespielt wurden. Ja, ich habe nämlich sehr gute Kontakte zu Christian Lindner. Ja, mein Onkel arbeitet bei Porsche. Und der hat mir das Protokoll des letzten Treffens der Koalition zugeschickt. 10.30 Uhr, Eröffnung der Sitzung durch den Pförtner. 10.31 Uhr, der Pförtner stellt klar, dass er nicht der Pförtner ist, sondern Bundeskanzler Olaf Scholz. 10.33 Uhr, Tagesordnungspunkt 1. Der Bundeskanzler bittet um Vorschläge, um die Beliebtheit der Regierung wieder zu erhöhen. Vorschlag von Innenministerin Nancy Faeser, schlechte Launeverbotszonen in den Innenstädten. Vorschlag von Minister, für was eigentlich, Cem Özdemir, noch mehr Drogen legalisieren. Vorschlag des Verkehrsministers Volker Wissing, Lieblingsgastschokolade im ICE bereits ab 4 Stunden Verspätung austeilen. Vorschlag von Arbeitsminister Hubertus Heil, Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro. Einspruch von Finanzminister Christian Lindner, Zitat, das ist zu hoch, wir fänden 1 Euro gut, also treffen wir uns doch einfach in der Mitte und sagen 2,50 Euro. 10.58 Uhr, Tagesordnungspunkt 2, Kommunikation der Bundesregierung. Der Bundeskanzler erklärt, dass der bisherige Chefberater in Sachen Kommunikation seinen Job aus Zeitgründen aufgeben müsse, da er nächstes Jahr eingeschult werde. Der Bundeskanzler bittet, Vorschläge für einen geeigneten Ersatz gerne in die WhatsApp-Gruppe oder wie immer einfach unabgesprochen willkürlich über die Presse rausposaunen und damit das halbe Land verrückt machen. 11.08 Uhr, Tagesordnungspunkt 3, Migration. Der zuständige Berater der Regierung verweist darauf, dass es sich um eine vielschichtige Problematik handelt, man gesondert die Themen Integration, Fachkräftemigration und Asylrecht betrachten müsse und zahlreiche Stellschrauben gedreht werden müssten, um die jahrelangen Fehler im System und die Versäumnisse der Politik auszubessern. Innenministerin Nancy Faeser erklärt, man habe die Grenzpolizisten jetzt angewiesen, Kopfhörer zu tragen. Denn wenn die Beamten die einreisenden Menschen nicht hören, können diese sich auch nicht auf ihr Asylrecht berufen. Zudem soll ein symbolischer Abschiebeflieger auf einer Art Tournee an allen deutschen Flughäfen vorgeführt werden, um möglichst vielen Menschen zu verdeutlichen, dass die Regierung jetzt handelt. Applaus aller Anwesenden. 11.30 Uhr, Mittagspause mit Grillparty. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat im Fundus die letzte noch einsatzbereite Feldküche der Bundeswehr entdeckt und für alle Kabinettsmitglieder sein berühmtes Gulasch vorbereitet. 11.32 Uhr, Einzelgespräche am Rande der Mittagspause. Über die schweren Schäden, die Cannabis beim Menschen anrichten kann, unterhalten sich Wolfgang Kubicki und Christian Lindner bei einem Saftglas Underberg. 12.02 Uhr, kultureller Teil der Mittagspause. Auftritt der Rheinmetall-Seniorentanzgruppe Li-La-Laune-Leoparden mit Gaststar Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die Gruppe präsentiert ihre neu einstudierten Tänze zu den Songs Rüstungstechnik ist doch kein Verbrechen und Rocketman. Um Russland nicht unnötig zu provozieren, besteht der Bundeskanzler auf ein ausgeglichenes Kulturprogramm. Es folgt der Auftritt des Erich-Weinert-Ensembles der Nationalen Volksarmee mit Sarah Wagenknecht an der ersten Geige. Gaststar ist Tenor und Held der Sowjetunion Gerhard Schröder. Präsentiert werden die Songs American Idiot und Ich hab noch einen KGB-Koffer in Berlin. 12.38 Uhr, Fortsetzung der Sitzung. Tagesordnungspunkt 4, Haushaltslage. Finanzminister Lindner erklärt, man habe sich entschlossen, Experten mit der Stabilisierung der Bundesfinanzen zu beauftragen. Boris Becker hätte bereits zugesagt, Antworten von Andreas Scheuer und den Lehman Brothers stünden noch aus. 12.43 Uhr. Robert Habeck fragt, wie viel Geld im neuen Haushalt für die Projekte der Grünen vorgesehen sei. Christian Lindner malt einen großen Kreis auf die Tafel. Nachfrage Habeck, wird das ein Tortendiagramm? Antwort Lindner, nein Robert, das ist eine Null. 12.44 Uhr. Die Regierung stimmt über den Antrag von Robert Habeck ab, sich mit Christian Lindner wie ein Gentleman zu duellieren, wenn die Turmuhr 12 schlägt. Olaf Scholz möge als Sekundant dienen, Karl Lauterbach als Säbel. Der Bundeskanzler beendet die Sitzung und kündigt an, man werde sich wieder treffen, wenn es erneut Streit in der Koalition gäbe. Wortmeldung Außenministerin Baerbock, Zitat: Alles klar, na dann, bis morgen. Brandenburg hat gewählt. In weiser Voraussicht 3 Wochen später als Sachsen und Thüringen, damit die anderen die Empörung abkriegen und sich hohe AfD-Werte in der Zwischenzeit schon so gewohnt und normal anfühlen, dass die SPD so tun kann, als wäre alles gut. Die Grünen flogen im September raus aus 2 Landtagen. Die Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nuripur ließen nicht lang auf eine Reaktion warten und erklärten ihren Rücktritt und den des gesamten Parteivorstandes. Kurz darauf ist auch der Vorstand der Parteijugend zurückgetreten. Die grüne Parteizentrale ist also aktuell quasi leer und kann auf Airbnb günstig gemietet werden. Die Vorstandsmitglieder der grünen Jugend sind sogar direkt komplett aus der Partei ausgetreten. Wahrscheinlich versehentlich ein Häkchen zu viel angeklickt auf der Website. Christian Lindner zeigt, dass es auch anders geht und ändert nichts. Dabei hat die FDP ja noch viel schlechtere Ergebnisse eingefahren, aber eben zumindest bei der Landtagswahl in Brandenburg einen Erfolg auf ganzer Linie feiern können. Während sie in anderen Bundesländern in letzter Zeit eine Klatsche nach der anderen kassiert hat, konnte sie in Brandenburg den Status quo beibehalten. Vorher draußen und jetzt ganz stabil immer noch draußen. Vielleicht fordert die FDP angesichts ihrer Negativserie ja bald eine Wahlreform ein und schlägt vor, es in Zukunft so zu machen wie bei Sportwettbewerben für Kinder. So sollte dann auch bei Wahlen vor allem der Spaß im Vordergrund stehen und nicht das Ergebnis. Das schafft sonst auch nur unnötig Konkurrenzdenken und führt am Ende dazu, dass die Unterlegenen enttäuscht sind und die Freude an der Politik verlieren. Gut, das Mitleid mit der FDP wird sich in Grenzen halten. Deutlich schwerer wiegt da schon die Sorge mit Blick auf die jüngsten AfD-Ergebnisse. Wobei ich ehrlich gesagt nicht verstehe, wieso immer noch so viele von der AfD und ihrem Treiben so geschockt und überrascht sind. Als wüsste man nicht inzwischen, wie die drauf sind. Das ist doch allen seit Jahren klar. Das kann doch niemanden mehr ernsthaft überraschen. Trotzdem gab es vor ein paar Tagen Entsetzen, weil offenbar bei einer AfD-Veranstaltung in Sachsen-Anhalt eine Flagge aus der NS-Zeit gezeigt wurde. Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Was hat man denn erwartet, was rechtsextreme Mitglieder eines rechtsextremen AfD-Landesverbandes bei einer Veranstaltung, die sich Preußenfest nennt, so für Flaggen zeigen? Woher jetzt die Überraschung? Auch in Brandenburg Schock und Aufschrei, weil auf der Wahlparty Lieder über Abschiebung gesungen wurden. Ja, das haben die auf ihren Wahlplakaten stehen und im Frühjahr haben sie in einem Schloss in Potsdam die Vertreibung von Millionen Menschen geplant. Was hat man denn erwartet, was die auf ihren Wahlpartys singen? In der Weihnachtsbäckerei oder was? Oder in Thüringen, da waren jetzt alle überrascht, dass die AfD eine vorbestrafte, problematische Politikerin mit unmöglichen Ansichten für den Posten der Landtagspräsidentin nominiert hat. Diese ganze Partei besteht aus problematischen Leuten mit unmöglichen Ansichten. Und zwar genauso selbstverständlich, wie die DFB-Elf aus Fußballern besteht. Wer davon noch überrascht ist, hat vielleicht noch nicht so ganz verstanden, wie ernst und schwierig die Lage in manchen Bundesländern inzwischen schon geworden ist. Oder hängt noch in der Schockstarre fest, weil er nicht weiß, was man jetzt tun soll. Schockierend ist ja nur, dass all das inzwischen immer mehr Menschen nicht stört und nicht davon abhält, AfD zu wählen. Jetzt fast 30% in Brandenburg, wo die Welt doch eigentlich in Ordnung ist. Gut, in manchen Gegenden war das letzte öffentliche Verkehrsmittel der Mannschaftswagen der Roten Armee. Mancherorts fährt man länger in die Schule als in den Urlaub. Und in einigen Landstrichen muss man inzwischen Glück haben, dass, wenn man den Notarzt ruft, dann tatsächlich auch einer kommt. Aber es ist noch nicht alles verloren. Es gab ja auch gute Nachrichten. Die AfD hat in Brandenburg in nicht einer einzigen Großstadt gewonnen. Was daran liegt, dass es in Brandenburg keine einzige Großstadt gibt. So, und jetzt? Manch einer sagt ja, lass die AfD doch einfach mal regieren, irgendwann entzaubern die sich dann schon von ganz allein. Die patentierte Franz-von-Papen-Erfolgsformel war ja schon immer eine Spitzenidee. Andere sind eher besorgt angesichts der Unterschiede innerhalb Deutschlands. Schließlich holte die AfD starke Ergebnisse in letzter Zeit ausschließlich in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen, Thüringen, Brandenburg und Hessen. Wie also können Ost und West stärker zusammenwachsen? Der Ministerpräsident von NRW, Hendrik Wüst, sagt, vielleicht über Schüleraustausch. Und das ist eine wirklich gute Idee. In meiner Schulzeit gab es das schon an unserem Gymnasium im Thüringer Wald. Wir hatten eine Partnerschule in Duisburg, also wir waren damals in der 9. Klasse, so zwischen 14 und 15. Und die Kinder aus Duisburg, die waren auch 9. Klasse, also zwischen 17 und 34. Und da hat man eben auch gemerkt, dass sich das gegenseitig befruchtet und die Schüler aus NRW es viel besser begreifen, wenn ihnen von anderen Schülern erklärt wird, dass es 3/4 heißt und nicht 3/4. So kann Deutschland tatsächlich mehr zusammenwachsen. Und dann ist da jetzt ja auch noch das Bündnis Sahra Wagenknecht, auf das viele ganz gespannt blicken. Möglicherweise jetzt Königsmacher in gleich 3 Bundesländern. Dabei herrschte bei vielen BSW-Wählern bis zuletzt die große Angst, dass am Ende nicht Sahra Wagenknecht allein aus einem holzverkleideten Berliner Politbüro heraus die Entscheidungen für die Bundesländer trifft, sondern, man mag es kaum aussprechen, die Leute vor Ort. Entwarnung gab es, als Michael Kretschmer aus Sachsen und Mario Vogt aus Thüringen sich auf den Weg nach Berlin machen mussten, zur Audienz bei der Parteichefin persönlich, um in Berlin weit, weit weg vom Ort des Geschehens über Sachsen und Thüringen zu sprechen. Also genau das, was den Wählerinnen und Wählern eigentlich ziemlich auf den Keks geht. Aber so sind sie, die neuen Verhältnisse. Man darf nur gespannt sein, wie die Politik dieser bislang ungekannten neuen Koalitionen aussehen soll. CDU und BSW, wie sieht da zum Beispiel die Ukraine-Politik aus? Die einen dürfen entscheiden, ob Waffen für den Krieg in der Ukraine geliefert werden und im Gegenzug dürfen die anderen entscheiden, an wen? Gut, dass sowas auf Bundesebene entschieden wird, in Berlin, wo die Ampel aktuell erst noch daran arbeitet, dass die Mehrheitsverhältnisse bald auch deutschlandweit so schwierig werden wie aktuell im Osten. Wie schwierig die dort jetzt zum Teil schon sind, das zeigte sich am Donnerstag in Thüringen, wo die konstituierende Sitzung des Landtages ungefähr so geordnet ablief wie eine Schulhofschlägerei ohne Aufsicht. Getreu dem Paragraphen 1 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtages, der ja besagt, schlechte PR ist besser als gar keine PR. Dass die AfD klare Mehrheiten und Abgeordnetenrechte einfach ignoriert, zeigt, was sie von der Demokratie hält. Dass sie damit nun sogar schon ganze Parlamente lahmlegen kann, zeigt, wie zerbrechlich unsere Demokratie an manchen Stellen ist. Und dass der AfD all das wahrscheinlich nicht allzu sehr schaden wird, zeigt, wie sehr wir uns um unsere Demokratie sorgen sollten. Zumindest in Thüringen. Aber ist ja alles halb so wild, oder? Ist ja nur ein kleines Bundesland. Was kann da schon schief gehen? also wenn es blöd läuft, eine ganze Menge. Was gibt's denn sonst noch so im Moment? Ach ja, Markus Söder hat sich im September bescheiden und großmütig aus dem Rennen um die Kanzlerkandidatur zurückgezogen, in das er zwar nach eigenen Angaben während der letzten Landtagswahl gar nicht so richtig einsteigen wollte, aber dann trotzdem irgendwie wieder reingeraten ist. Völlig unbeabsichtigt, so wie ich damals auf dem Schulhof in ein zwielichtiges, gruseliges Umfeld geraten bin und dann plötzlich gut in Mathe war und Schach spielen konnte. Jetzt also hat Markus Söder jedenfalls final erklärt, dass er doch nicht Kanzlerkandidat werden will. Möglicherweise aber auch doch nicht so freiwillig. Vielleicht hat Friedrich Merz Söder ja angedroht, mit ihm bei Sonnenuntergang einen gemütlichen Spaziergang am Starnberger See zu unternehmen. Und bei dieser Perspektive blieb der Märchenkönig dann doch lieber in seinem Schloss. Der Amtsinhaber, ein gewisser Olaf Scholz, nie gehört, sagte neulich in einem Interview, er gehe fest davon aus, dass die SPD bei der Bundestagswahl so stark abschneidet, dass er auch die nächste Bundesregierung wieder als Kanzler anführen kann. Also entweder der Junge muss dringend an die frische Luft oder er kann sich schon wieder nicht mehr an die letzten Umfragen erinnern. Die SPD steht dort aktuell bei ungefähr 15%, die Union bei über 30. Etwa ein Jahr vor der letzten Bundestagswahl stand die SPD bei 15% und die Union bei 35%. Moment, dann hat Olaf Scholz ja gar nicht so unrecht, wenn er darauf verweist, dass er schon mal gezeigt hat, wie man Wahlen noch drehen kann. Gut, was er dabei aber vergisst, ist, dass er inzwischen auch gezeigt hat, wie man schlecht regieren kann. Und dass er die letzte Wahl nicht gewonnen hat, weil er Olaf Scholz war, sondern weil er nicht Annalena Baerbock und nicht Armin Laschet war. Ob es diesmal ausreicht, nicht Friedrich Merz und nicht Robert Habeck zu sein, das wird sich zeigen. Vielleicht war das von Scholz jetzt aber auch schon der arrogante Rundumschlag, der sich für ordentliche Wahlverlierer ja traditionell so gehört. Wenn man den schon vor der Wahl macht, kann man sich nämlich die Elefantenrunde am Wahlabend sparen und schafft es vielleicht sogar noch pünktlich zum Tatort nach Hause auf die Couch. Insofern clever. Und wenn Scholz doch recht behalten sollte und tatsächlich gewinnt, dann sind die Sprüche von jetzt am Ende sowieso genial. So, genug Politik, das wird einem ja sowieso schon fast zu viel in letzter Zeit. Reden wir doch lieber über etwas Schönes. Zum Beispiel darüber, dass Regensburg neulich von Dackeln überrannt wurde. 1175 Hunde nahmen teil an der Dackelparade durch die Innenstadt oder wie Donald Trump es nennen würde, das Street Food Festival. Das wünscht man sich doch in ganz Deutschland, oder? Also Paraden für niedliche Hunde, nicht Trump. Obwohl, so manch einer wünscht sich auch den. Ja, zum Beispiel der bekannte Politikwissenschaftler Heino, der hat neulich gesagt, Deutschland bräuchte endlich mal einen Trump. Gut, also einen merkwürdigen Typen mit gefärbten Haaren, der viel Quatsch labert, den haben wir ja eigentlich schon, aber der macht halt schlechten Schlager und keine Politik. Ah, schon wieder Politik. Nein, reden wir lieber über was Schönes. Zum Beispiel über das Oktoberfest. Ich habe gehört, dort gibt es neuerdings Trinkwasserspender. Trinkwasser auf dem Oktoberfest. Ist jetzt dieser woke Wahnsinn von Berlin nach Bayern rübergeschwappt oder was? Trinkwasser auf dem Oktoberfest? Was kommt denn als nächstes? Als nächstes wirst du noch blöd angeguckt, wenn du in deinem eigenen Erbrochenen liegst. Oder nicht mehr von der Kellnerin beleidigt, wenn du alkoholfreies Bier bestellst. Das ist ja Wahnsinn. Da fordere ich von der Politik endlich einzugreifen. Moment, nicht mehr so viel Politik. Reden wir lieber über etwas Schönes. Oder über den DFB. Der überlegt gerade ernsthaft, ob Pyrotechnik im Stadion legalisiert werden sollte. Wenn ja, dann hätte der Balkon-Ultra in nur einem Sommer mehr erreicht als so mancher Abgeordneter in seiner kompletten Karriere. Ein Vorschlag sieht vor, dass einzelne Personen künftig kontrolliert Pyrotechnik im Stadion zünden dürfen, vorausgesetzt sie sind volljährig und haben davor einen Lehrgang besucht. Und ganz wichtig, sie müssen nüchtern sein. Das heißt, in den unteren Ligen kommt dann eigentlich ja nur noch der Linienrichter in Frage. Die Frage ist am Ende, ob auch die Innenminister dieses Vorhaben mittragen würden, denn so ein Stadion ist ja auch kein rechtsfreier Raum. Also außer für Steuertrickser in der VIP-Loge vielleicht. Moment, schon wieder Politik. Nur noch Politik. Überall. Im Stadion, am Imbiss, an der Ampel. Halt, nee, Ampel, nee. Oh Mann, ey. Aufregende Zeiten. Ich glaube, ich fahre jetzt erstmal eine Runde zum Entspannen an den See mit der Regionalbahn. Wird ja nächstes Jahr auch wieder teurer, ne, mit dem Deutschlandticket, weil die Politik... Oh nein, ich sag jetzt einfach gar nichts mehr.